Did you think you'd be hearing a holiday ad this early? We know, it's early, but planning ahead is essential before heading into one of the busiest seasons of the year. Beat the rush with Minted, a curated marketplace to discover unique Christmas and holiday cards, gifts, and seasonal decor from artists and makers around the world. Whether it's sharing family milestones on your holiday card, the feeling of finding the perfect present, or decorating your home for cozy gatherings ahead, the holidays are about embracing connection with your people. Bring your traditions to life with independent art and design this holiday season. Use code PODCAST for 20% off Minted holiday cards and gifts.
If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen. Ich bin Lars Heider. Menschen brauchen Märchen. Allein wegen dieser drei Wörter, wegen dieses Satzes, wollte ich mit der Frau sprechen, die heute bei mir zu Gast ist. Den Satz hat sie auf die Frage, was sie eigentlich immer schon mal sagen wollte, in meinem Fragebogen geantwortet. Und ich dachte, das ist toll, Menschen brauchen Märchen, gerade in dieser Zeit, wo es ja auf die Weihnachtsmärchen zugeht und wo wir ja feststellen, gerade in Hamburg auch, dass Weihnachtsmärchen für viele Theater das Genre ist, das für sie wirtschaftlich eigentlich am wichtigsten ist. Also, Menschen brauchen Märchen. Wer steckt dahinter? Mein heutiger Gast produziert mit ihrem Unternehmen Theaterstücke für Kinder, aber nicht nur das. Sie tut auch viel in einer Zeit, in der Familien immer weniger vorlesen, immer weniger gemeinsam musizieren und immer weniger gemeinsam singen. Ich freue mich auf die, man sagt immer ehemalige Sopranistin, aber ich glaube, Sopranistin ist man und bleibt man. Also sie ist Sopranistin, sie ist Literaturwissenschaftlerin, sie ist Schauspielerin, sie ist, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, vierfache Mutter und sie ist Chefin der Astrella Productions. Wird sie uns gleich erklären, was dahinter steckt, und ich freue mich sehr über Julia Kretschmer-Wachsmann. Toll, dass das heute geklappt hat. Und das Erste muss ich Sie natürlich fragen, weil das ist mir in dem Fragebogen, den ich allen vorab schicke, natürlich sofort aufgefallen. Und das erklärt auch Ihre Beziehung zur Musik. Ihr Großonkel hat unter anderem viele Schlager geschrieben. Unter anderem Liebeskummer lohnt sich nicht, das kennt jeder. Erzählen Sie, Ihr Großonkel.
Mein Großonkel war Georg Buschor, mittlerweile leider verstorben, hat mit Christian Bruhn gemeinsam, das war ja der Schlagerkomponist, würde ich sagen, der nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich, der unfassbar viele Schlager komponiert hat, und der Georg Buschor hat dazu getextet. Das war Neben Liebeskummer lohnt sich nicht, Wärst du doch in Düsseldorf geblieben, Zwei kleine Italiener oder... ja, genau.
Aber also, das sind ja so Schlager, die man bis, wirst du doch in Düsseldorf, also genau. Das man bis heute kennt. Liebeskummer lohnt sich nicht. Jetzt fange ich an zu singen, dabei sind Sie die Musikerin. War das einer der Gründe, warum Sie sich von Anfang an in Ihrem Leben so für Musik interessiert haben?
Ja, tatsächlich auch. Also von meiner Mutter, das ist der Onkel meiner Mutter, mütterlicherseits, die haben immer hin und wieder dann noch Schallplatten aufgelegt bei uns im Wohnzimmer und eben auch gerne die Schlager getextet von ihrem Onkel Georg Buschor. Und ich bin damit schlichtweg groß geworden. Also wir haben auch viel Klassik gehört natürlich. Meine Eltern sind bis heute nicht sonderlich schlageraffin, aber der Georg Buschor musste es dann schon sein, ja. Und ich habe es geliebt. Also ich weiß noch, dass ich mich als kleines Mädchen immer im Kreis gedreht habe, unendlich immer diese Schallplatten gehört habe und die Texte auswendig konnte, im Grunde schon im Kindergartenalter. Und ja, es sind ja unheimlich romantische Texte, im Grunde kitschige Texte, mitunter auch zynische Texte. Also ja, da habe ich auch die Lust an Sprache und an Musik tatsächlich entdeckt. Das war so der Impulsgeber, würde ich sagen.
Und dann war relativ schnell Ihnen klar, ich möchte was mit Musik machen in meinem Leben schon.
Tatsächlich. Also Musik war immer so mein, also ich habe, würde ich denken, in Musik gedacht, in Musik gefühlt. Ich habe immer Musik in meinem Kopf gehabt. Also auch wenn ich traurig war, ich habe gesungen. Also ich habe mich immer durch Singen oder durch, ja, beruhigt auch, wenn ich ängstlich war. Also es war immer mein Medium, war die Musik.
Und Sie haben, ich habe es vorhin gesagt, heute muss man feststellen, wird ja in Familien nicht mehr so wie früher musiziert oder gesungen. War das bei Ihnen üblich? Also gab es so ein, zweimal die Woche, kam die Familie zusammen und sang und musizierte?
Also Hausmusik in dem Sinne nicht klassischerweise einmal die Woche, aber meine Mutter hat Klavier gespielt, wir sind drei Kinder, wir haben alle Instrumente gelernt, also Musik war doch immer präsent, ne? Wir haben zu Weihnachten natürlich immer, bevor die Bescherung war, Lieder gesungen, Gedichte aufgesagt, also Musik war immer präsent. In meinem Leben ohnehin, weil ich auch sehr früh im Kinderchor der Hamburger Staatsoper schon war, bei den Hamburger Alsterspatzen, ab mit dem Alter von 8 bin ich dort eingetreten. Also insofern, genau.
Konnte man da einfach so eintreten? Nein.
Es gab ein Vorsingen. Genau, das erinnere ich noch. Unten in den Räumen der Hamburger Staatsoper war Jürgen Luhn am Flügel und ich musste dann eben zwei Stücke vorbereiten. Ehrlicherweise weiß ich leider nicht mehr, welche Stücke es waren, aber es war völlig klar von vornherein, das passt. Also das war klar, ich war in diesem Chor aufgenommen.
Und Sie, das ist immer die Frage, mit 8 Jahren, wollten Sie das? Haben Sie zu Ihren Eltern gesagt, ich möchte dort singen? Oder haben die Eltern gesagt, guck mal, da ist was, wir gehen da mal hin?
Nee, tatsächlich waren meine Eltern, insbesondere meine Mutter, sie ist Juristin und sehr bodenständig und auch sehr rational. Es war eher so, dass sie das gar nicht so pushen wollte. Auch dieses Talent, was durchaus erkannt wurde, im Übrigen von meiner Grundschullehrerin, die hat gesagt, dieses Kind muss singen. Die ist unfassbar musikalisch, da muss was draus gemacht werden tatsächlich. Und dann hat sie das auch so meiner Mutter kommuniziert und dann irgendwann sagte meine Mutter, sag mal, die Frau Gabler, so hieß sie, hat gesagt, da gibt's diesen Kinderchor an der Staatsoper, ob du da nicht vorsingen magst. Und da war das völlig klar, da muss ich hin. Ja, überleg es dir, das sind bis zu dreimal die Woche Proben und du wirst vielleicht viel unterwegs sein. Gut, ich habe es eingefordert und letztlich war es dann wirklich, Schule lief nebenher und dieser Chor war mein Leben tatsächlich.
Was heißt das? Weil ich habe verschiedene Musikerinnen und Musiker hier schon gehabt, die auch in jungen Jahren angefangen haben. Und ich erinnere mich dann immer, dass die sagten, ja, die Schule lief nebenher. Ich habe 5, 6, 7 Stunden am Tag zum Beispiel Geige geübt und so. Wie war das bei Ihnen?
Ja, Geige habe ich auch gespielt. Okay. Ich gehe auf eine weiterführende Schule, war ich auf dem Albert-Schweitzer-Gymnasium hier in Hamburg, auf dem Musikzweig. Und da war ein Instrument Pflicht. Mhm. Und da habe ich mich für die Geige entschieden. Später war es dann die Bratsche, also die Viola, und Klavier auch gespielt, weil das einfach, wenn man singt, Sinn macht. Auch perspektivisch, wenn man sich irgendwann mal bei der Jugend oder bei der Musikhochschule bewirbt, ist Klavier auch Pflichtfach. Genau, deswegen war Instrument und Gesang einfach tatsächlich, ja, viel üben, tatsächlich, gerade die Geige. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, so gut konnte ich nicht geigen. Also singen war mein Metier, Geige war mehr so, ja, und später die Bratsche war ein Muss. Ich habe viel geübt, aber hab's da nicht sonderlich weit gebracht. Ich war immer in einem A-Orchester, okay. Ja, auch nicht schlecht, aber wie gesagt, der Fokus war der Gesang.
Und stand für Sie dann auch im Laufe der Schulzeit fest, jawohl, ich will hinterher was mit dem Gesang machen, weil ich kann mir vorstellen, wenn die Eltern eher so bodenständig waren, die gesagt haben, um Gottes Willen, Kind, wie sieht's denn mit Jura aus? Oder mach doch bitte nichts mit Kunst, weil, oh, schwieriges Feld, Geld zu verdienen.
Also meine Eltern haben tatsächlich, was meine potenzielle Berufswahl anging, überhaupt gar nicht mich beeinflusst. Meine Eltern waren auch nicht leistungsorientiert. Es war ihnen zum Beispiel nicht wichtig, dass wir gut in der Schule waren. Das war mir wichtig, das war meinen Geschwistern wichtig. Manchmal ist es ja tatsächlich so, gerade wenn Eltern nicht so Druck machen, dass plötzlich so habe ich die Erfahrung gemacht, der Impuls bei den Kindern kommt jetzt erst recht so. Also, und es war auch immer mir ganz wichtig, meinen Eltern zu beweisen, dass ich etwas leiste, dass ich etwas kann, dass es etwas Außergewöhnliches ist. Und es war immer eher, es ist jetzt schwierig, da Worte für zu finden, Kühle klingt hart und gemein, aber es war schon ein relativ distanziertes Verhältnis zu meinen Eltern in der Kindheit. Und es war gar nicht, dass sie Leistung eingefordert hätten. Es war mehr der Tenor, betreib nicht so viel Bauchnabelschau, nimm dich nicht so wichtig. Das war der Tenor.
Okay.
Ne? Und im Grunde...
Was ja erstmal ganz sympathisch klingt, ehrlich gesagt, ne, oder? Also es gibt ja so viele Eltern, die versuchen, ihre Kinder zu pushen.
Nicht. Helikopter gar nicht. Was ich aber sagen muss, insbesondere meine Mutter, ist eine Löwenmutter. Ja, wenn es darum ging, um Verteilungskämpfe oder darum, dass ich war in der Schule wohl auch ein bisschen aufmüpfig. Wenn dann Lehrer kamen, ja, ihre Tochter ist dies und das und jenes, dann war sie völlig Juristin, so klar, meine Tochter überhaupt gar nicht indiskutabel. Also sie war immer an meiner Seite. Zu Hause, ich würde auch nicht sagen, dass sie gesagt hat, pass dich an, benimm dich. Es war eher so, dass sie versucht hat zu verstehen, ja, warum ich so agiere, wie ich agiere. Und dennoch, meine Mutter ist unheimlich diszipliniert bis heute. Das war etwas, was ich sehr bewundert habe. Also, ne, drei Kinder, ihre eigene Kanzlei, dann war sie im Kirchenvorstand, lange Kirchenvorstandsvorsitzende. Sie war agil, aktiv, hat noch später jetzt Theologie studiert, also ist Juristin und Theologin und war immer auf der Suche, ja, immer on the run. Und das fand ich unheimlich inspirierend. Und sie hatte so oder hat bis heute eine unfassbare Disziplin. Ich glaube, ich habe es mir mehr abgeguckt, als dass mir das auferlegt wurde, ja.
Aber Sie sind, also wenn man mit Menschen spricht, die Sie besser kennen als ich, dann sind Sie, wenn Sie das so beschreiben, so ähnlich. Ne? Sie haben nicht drei Kinder, sondern gleich vier. Mhm. Sie stehen morgens früh auf und gehen abends spät ins Bett. Sie sind voll berufstätig, haben ein eigenes Unternehmen, haben verschiedene Berufe, unglaublich viele verschiedene Interessen. Also da sind Sie wie Ihre Mutter?
Ja, ähnlich. Und vielleicht wollte ich Sie sogar auch toppen.
Tatsächlich. Und wie ist es dann mit den Kindern? Also geben Sie den Kindern auch das Gefühl, macht, was ihr wollt, irgendwie.
Ja. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich dabei ertappe, dass ich, weil ich zu mir selber doch sehr, ja, ich fordere mich sehr heraus und gehe auch durchaus über meine Grenzen so und gönne mir wenig Auszeiten, dass ich insbesondere meinen Töchtern, ich habe zwei Söhne und zwei Töchter, schon sage, hey, nimm dir Zeit für dich und also all das, was ich mir wohl nie zugestanden habe, möchte ich zumindest meinen Töchtern zugestehen. Die Jungs, die sind verwöhnt genug, weil Männer sind per se ja eher bequem, würde ich sagen. Aber bitte? Das, ja, na gut, aber meine Mädels sind schon, dass sie auch so, besonders die eine, sehr diszipliniert ist, es mir recht machen möchte, die Beste sein möchte. Und da versuche ich den Druck ein bisschen rauszunehmen, weil ich weiß, dass das auch kippen kann.
War das vielleicht damals, haben Sie mit Eltern mal darüber gesprochen, war damals das vielleicht der Grund, dass Ihre Eltern diesen Druck nicht gemacht haben, weil sie nicht wollten, dass sie es Ihnen recht machen, sondern dass sie sich selber recht machen?
Vermutlich. Und vor allem, was meine Mutter sagte, das ist ganz spannend, sie hat früher ganz viel auf Steinway-Klavierwettbewerben vorspielen müssen. Das hat sie gehasst. Sie sagt, das fand sie ganz furchtbar, so zur Schau gestellt zu werden, ja, weil ihre Eltern haben das sehr forciert wohl. Das waren vier Töchter und alle mussten performen. Und ich glaube, dieses wollte sie für mich nicht. Aber genau das wollte ich. Also ich war die Rampensau, die sie nie sein wollte, ja. Und das ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen unseren Konflikt gewesen, dass ich auch in der Adoleszenz dann gesagt habe, hey, du hast mich nicht richtig gefordert. Du hast im Grunde mein Talent, ich habe mich immer nicht gesehen gefühlt. Ja, das war durchaus ein Diskurs, der bis heute ein Stück weit anhält. So, dass ich immer dachte, ich werde nicht gesehen. Aber darüber ging es ihr im Grunde, so wie es mir ist heute immer noch erklärt, darum, mich nicht zur Schau zu stellen, mich nicht zu überfordern, weil sie es gehasst hat.
Das klingt, genau, das ist interessant. Und dann ist es vielleicht jetzt wieder umgekehrt. Also das weiß man nicht. Ja? Jetzt fragen sich alle, es sollte doch um Märchen gehen. Ja. Und wir kommen da jetzt gleich zu. Sie sind aber nach der Schulzeit, tatsächlich haben Sie dann Musik studiert.
Genau. Allerdings nicht an der Musikhochschule, sondern ich bin auf der Stage School gewesen, hier in Hamburg und habe parallel Musikwissenschaften an der Universität Hamburg studiert und deutsche Sprache, Literatur und man nannte es damals noch Volkskunde. Genau, bin immer zweigleisig gefahren, weil ich einfach mich nicht festlegen tatsächlich und wusste aber, es ist die Sprache und es ist die Musik, die mich faszinieren, ja, und auch das, was ich beherrsche oder kann, alles Mathematik und Naturwissenschaften leider gar nicht meins. Und insofern wusste ich nicht, wohin die Reise geht, aber ich wusste wusste, es kann nur das sein.
Und haben dann auch als Sopranistin richtig gearbeitet.
Genau. Ich habe als Sopranistin bin ich aufgetreten, hier viel in Hamburg, auch im Planetarium Hamburg tatsächlich schon ganz früh mit Soloabenden und auch mit Pianisten zusammen und auch im Operettenhaus oder im Engelsaal, der ja momentan leider nicht geöffnet ist. In Berlin bin ich jetzt wieder aktiv und zwar mit Chansons von Hildegard Knef kürzlich. Also es ist wirklich Brecht, Weil habe ich ganz viel gemacht, so weil ich einfach Brecht und Weil großartig finde und auch wieder sehr aktuell die Texte. Das ist Chanson, ist in der Zeit mehr und mehr meine Leidenschaft geworden.
Gut, und dann mit Märchen hatten Sie damals noch gar nichts zu tun oder
doch,
gern gelesen?
Gern gelesen, auch viel vorgelesen bekommen, tatsächlich von meiner Mutter, der kleine Häwelmann oder auch Schneewittchen war tatsächlich meine erste Puppe, die ich hatte. Die hatte meine Mutter mir genäht. Das waren ja diese Waldorf-Puppen, diese inspirierten, diese Stoffpuppen. Mhm. Die hatte sie mir genäht. Ich wollte unbedingt ein Schneewittchen haben. Und das war tatsächlich auch wieder dieser Sound, dieser Grimmsche Klang, dieses ja schwarz wie Ebenholz, weiß wie Schnee, rot wie Blut. Und das fand ich auch schon als Kind großartig. Ich liebte Märchen und ich liebte diesen Grimmschen Sound. Also das hat mich von jeher fasziniert, weil ich Sprache auch so schön finde und insbesondere poetische Sprache und romantische Sprache.
Aber die Idee, eines Tages dann mal Kindermärchen zu produzieren,
das
die
kam mit den Kindern, tatsächlich.
Auf die Idee muss man erstmal kommen. Also das eine ist ja, dass man feststellt, das ist wirklich ganz interessant, wenn man mit Theatermachern in Hamburg spricht, dass die sagen, boah, ohne die Weihnachtsmärchen für Kinder, ohne Kindermärchen, würden wir viele unserer Betriebe gar nicht aufrechterhalten können, weil das sind die Zeiten, wo die Auslastung wirklich extrem hoch ist und wo man viel Geld verdienen kann.
Das war natürlich nicht der primäre Impuls, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch wirklich nicht wusste, ich bin ja wirklich eher in der immersiven, in der Fuldum-Szene aktiv, also unter Sternenkuppeln und das ist ja nochmal etwas anderes als die Theaterbühne und da war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als ich anfing, Kindermärchen zu adaptieren, zu inszenieren und dort auch Regie zu führen und zu produzieren, gab es das noch gar nicht in diesem Fuldum-Markt.
Fuldum muss man erklären, das sind so wie das Planetarium, genau. Das sind letztendlich so, sind es vor allem Planetarien nur oder gibt es auch andere?
Fuldum, ja, es sind im Grunde primär Planetarien, würde ich sagen. Das wird jetzt sehr technisch, deswegen antworte ich primär Planetarien, aber im Grunde Kuppelbauten. Genau. Jeder Kuppelbau kann ein immersives Erlebnis ermöglichen, das sind eben auch gerne Kirchenbauten.
Aber wie kommt man auf die Idee zu, das eine ist, dass man sagt, ach, ich organisiere Märchen, das ist ja auf Bühnen, aber wie kommt man auf die Idee, ich mache Märchen, aber in solchen Fuldum, also in solchen Kuppelbauten, wo es ja dann nicht nur um Schauspiel geht, um Musik, um Sprache, sondern um das Gesamterlebnis, wo dann diese technische Komponente dazukommt, dass man sozusagen das als Leinwand und was auch immer nutzt.
Das ist tatsächlich, glaube ich, wieder dieser christliche Glaube, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser Bezug zur Transzendenz, ne? Ich finde die Bühne großartig und auch auf der Theaterbühne kann ich Themen verhandeln, ja, die mich bewegen oder die mich ausmachen. Aber was ich unfassbar toll in diesen Planetarien finde, ist wirklich dieses Staunen, ja, schau nach oben, ja, richte dich auf und du hast, wie auch immer, ob du nun religiös bist oder nicht, du hast einen Bezug zur Transzendenz, du öffnest dich irgendwo hin und kommst weg von deinem digitalen Endgerät oder whatever, sondern öffnest dich und bist bereit, dich etwas einzulassen. Und das fand ich unglaublich spannend. Ich bin ja schon ganz lange im Planetarium auf der Bühne.
Genau.
Dieser Raum war mir vertraut, das Team des Planetariums Hamburgs war mir vertraut. Ich wusste, dort ist schönes Arbeiten möglich. Ja, und so nach der Wiedereröffnung des Planetariums, das wurde ja restauriert, saniert, da bin ich dann seinerzeit zu Thomas Kraupe gegangen, habe gesagt, hey Thomas, es gibt im Grunde keine Shows für Kinder ab 3 Jahren. Mhm. Ja, und das ist ja das magische Alter, ne, von 3 bis 8, würde ich sagen, wo du noch an Feen glaubst, wo du noch glaubst, das ist, ja, das da, wo du einfach staunst und erstmal die Welt entdeckst oder auch das Universum entdeckst. Und ich habe ihm gesagt, ich bin der Überzeugung, dass wir, wenn wir Kinder in diesem Alter mit Magie irgendwie erreichen, können wir sie auch auf Dauer halten, sich für Wissenschaft zu interessieren, für Astrophysik, für Astronomie. Aber in diesem Alter müssen wir ihnen erstmal mit Märchen begegnen. Das war erstmal, haben wir uns auch wirklich gerangelt und Thomas ist ja auch speziell, das waren durchaus Diskurse, die wir hatten, aber letztlich haben wir uns geeinigt, wir probieren es aus. Und dann war wirklich das erste Stück, die Sternenfee und der Mondritter für Kinder ab 3 Jahren und für Kitas. Ja, und die haben uns tatsächlich die Seele, also eingerannt. Also es war immer wirklich super voll. Wir haben 8-mal die Woche gespielt. Live, ich da damals noch als Sternenfee. Heute habe ich es an meine Kollegin Lillemor Spitzer. Die spielt jetzt die Sternenfee, weil ich irgendwann auch mal abgeben wollte. Ja, irgendwann wächst man raus aus so einer Rolle. Genau, es war einfach, ja, ohne dass ich eine großartige Marktanalyse betrieben hätte. Das wurde mir dann immer, du musst doch erst, auch gerne im Übrigen von älteren, kinderlosen Männern, das muss man einfach so sagen, mach eine Marktanalyse, bevor du das ins Investment gehst. Und wer soll deine Zielgruppe sein? Und da ist viel zu wenig Astronomie, viel zu wenig Astrophysik, viel zu esoterisch, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht in Planetarien. Ich habe gesagt, doch, brauchen wir doch. Und ich werde recht behalten. Also am Ende des Tages, es war wirklich so, dass die Zeit reif war und die Zielgruppe auch einfach da ist. So, genau. Es begann mit die Sternfinder Mondritter.
Kurze Frage mal, warum haben Sie nicht Schneewittchen genommen, wenn das Ihr Lieblingsmärchen war?
Nee, Schneewittchen ist ja nicht wirklich, Sonne, Mond und Sterne kommen da nicht wirklich vor. Es müssten ja schon Märchen sein, wo irgendwie Himmelskörper-Thema sind, ja. Damit, ne, sonst hat es im Planetarium schwerlich was zu suchen. Und so war es dann klar, erstmal diese eigene Idee, das eigene Skript, die Sternfinder Mondritter und ganz einfach wirklich Himmelsphänomene wie Regenbogen, Sterne, Sonne, auch eine Mondfinsternis kommt vor. Wir singen gemeinsam mit den Kindern Volkslieder, der Mond ist aufgegangen. Wir singen Schneeflöckchen, Weißröckchen, jeweils an Jahreszeit angepasst. Das Liebste ist, mein Liebstes ist der irische Reisesegen, den wir immer am Ende gemeinsam mit den Kindern singen. Also ja, und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und das ist auch ein Wagnis, ne, weil nicht jedes Kind oder jeder Erwachsene dort an einen Gott glaubt. Aber ich habe einfach gesagt, das war auch ein Diskurs innerhalb der Menschen, die dort mitgewirkt haben. Können wir in einer Zeit, wo wirklich die Gesellschaft zunehmend säkulär ist und auch andere Religionen ihren Glauben haben, können wir da sagen, können wir da von Gott sprechen? Sind da alle mit gemeint? Bildet das noch die Vielfalt ab, ja, dieser Gesellschaft? Und habe ich gesagt, Mensch, lass es uns versuchen, weil es ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr ein Kirchenlied. Ja, gerade der irische Reisesegen wird allerorts gesungen.
Der Mond ist aufgegangen, ist auch ein Kirchenlied.
Absolut, Matthias Claudius, genau. Und das finde ich schon, das sind mittlerweile Volkslieder und das ist genau wie Märchen, das sind Kulturgüter, ja, und die es auch gilt, das sind tradierte, universelle Themen, ja, die es sich lohnt, weiterzugeben. Nicht umsonst werden seit über zigtausenden von Jahren immer wieder Märchen erzählt, ja, über Generationen hinweg. Und wie Sie eingangs sagten, es wird kaum noch gelesen, es wird kaum noch gesungen. Und ich sehe mich so ein bisschen auch als Botschafterin dieser Kulturgüter, ja, von Sprache und Musik. Das hält eine Gesellschaft zusammen, ja. Das gibt Hoffnung, das ist ein Wegweiser, das ist ein Kit, ja. Ich finde das unfassbar wichtig, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Es hat was ganz Sinnstiftendes und auch was unglaublich Beruhigendes.
Und ich muss jetzt gerade schmunzeln, weil meine Kinder natürlich, was heißt natürlich ist Quatsch, aber die waren auch tatsächlich da und mir gar nicht klar, dass es das vorher für Kinder nicht gab. Ich dachte immer, nee, das Planetarium war ja immer schon für Kinder zwischen...
Korrigieren, genau. Natürlich Rolf Zuckowski, Pionier, der hat natürlich mit der Kleine Tag, der war weit vor mir da und mit anderen Shows die Kinder abgeholt, aber das ist alles für Kinder ab 5 Jahre und aufwärts. Und mir war wichtig, wirklich ab 3 Jahre das zu wagen. Meine Shows sind für Kinder ab 3 oder ab 4 Jahren und da bin ich der Überzeugung, dass es Märchen sind oder Mythen, Sagen, Legenden, Fabeln, die Kinder erreichen.
Und wann haben Sie dann gemerkt, oh Moment, da steckt mehr drin, daraus kann ich tatsächlich eine Geschäftsidee und ein Unternehmen machen, weil bis dahin waren Sie sozusagen wie freie Musikerin, ne? Jetzt haben Sie eine eigene Firma.
Genau, ja, es war tatsächlich so der Zuspruch, den ich bekam. Tatsächlich, dass diese Shows unglaublich gut verkauft waren, ne? Dass ich irgendwann natürlich dachte, hey, gut, vielleicht hat sich das jetzt ja gefunden, ja, was ich immer dachte, wie bringe ich Musik und Sprache, wie bringe ich, ne, die Literatur und die Musik zusammen? Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, es zu wagen, ja, und zu sagen, ich nehme ein paar Kröten, nehme meine Kröten zusammen, investiere, weil ich dran glaube, aber natürlich auch mit dem Risiko, dass es sich nicht wieder einspielt, ja. Also das war natürlich ein Investment, was riskant war. Andererseits wusste ich immer, weil ich mittlerweile nun wusste, dass es die Zielgruppe gibt, dass es gut ausgehen wird und dass ich zumindest meine Ausgaben wieder einspielen werde.
Wie muss man sich das dann vorstellen? Wann haben Sie die Firma gegründet?
Oh, ja, jetzt fragen Sie was. Es war eine UG vorher, ja? Das muss 2018 gewesen sein.
Okay.
Genau.
Also da, vor ungefähr 6 Jahren.
Würde ich sagen.
Und da hat man ein erfolgreiches Stück in Hamburg und das Ziel muss dann ja sein, okay, das muss auch anderswo aufgeführt werden. Wie ruft man da an und sagt, guten Tag,
ich
bin hier aus Hamburg, ich habe hier sowas, wollen Sie das auch mal bei sich aufführen?
Zum Teil habe ich das so versucht. Ja, da kam eher so, ja, gerade die Fulda-Szene sind ja auch so Nerds, so Technikaffine. Und wenn ich anrufe, ja, ich habe 4 Kinder und Märchen und so, naja, ist schwierig.
Sind also auch Männer wahrscheinlich auf der anderen Seite
absolut,
in der Regel, ne?
Immer. Genau. Also man muss sagen, von 130 Planetarien, die es im deutschsprachigen Raum gibt, da sind auch viele analoge, ehrenamtlich betriebene Kuppeln darunter, sind mir 5 Planetariumsdirektorinnen bekannt.
Okay.
Und das ist natürlich marginal. Ne? Das heißt, mein Gegenüber sind oftmals Männer älteren Semesters, die auch sagen, was ich schon eingangs erwähnte, ja, Astronomie gerne, aber bitte keine esoterischen Märchen, das brauchen wir hier nicht. Mhm. Hatte ich auch schon, ne? Und da musste ich wirklich Klinken putzen, ne? Ich bin zum Teil auch wirklich auf Fuldum-Festivals gefahren, nach Tschechien, nach Brünn, nach Jena und habe gesagt, hier bin ich mit meiner Show und schaut euch die an. Es war immer eher so, ja, mal abwarten, wo kommt die denn jetzt her? So, ne? Und dann, ja, zunehmend bin ich ernst genommen worden in der Szene und tatsächlich ist es jetzt auch so, dass der kleine Häwelmann als auch Sterntaler, im Übrigen Sterntaler alias Starcatcher, ich habe es alles ins Englische übersetzen lassen und einsingen und einspielen lassen, in Tirol jetzt läuft, in Gera, in Jena, was mich sehr freut, gerade in Thüringen, der AfD-Hochburg, die brauchen Barmherzigkeit, super, Sterntaler läuft da 2-mal die Woche und die Leute rennen rein und ein bisschen erfahren sie was über Vielfalt und Diversität, was nämlich wichtig ist in diesen Gefilden. Und was ich eben auch ganz wunderbar finde und was ich wirklich, und ich weine nie oder sehr, sehr selten, aber wo ich echt fast eine Träne verdrückt habe, war, als vorgestern eine Anfrage kam, die hat Björn Voss bekommen, der aktuelle Planetariumsdirektor, mit dem es im Übrigen ein unfassbar tolles Arbeiten ist, muss ich einfach sagen.
War auch schon mal zu Gast in diesem Podcast,
ja, genau. I know. Also ich habe es gelesen seinerzeit. Also es macht ganz viel Spaß mit dem. Auf jeden Fall ist es so, dass er eine Anfrage bekam von einer Kollegin tatsächlich, die ein Planetarium in der Ukraine leitet, ganz, ganz nahe dem Kriegsgebiet, die sagte, wir möchten Starcatcher haben.
Wow.
Und das wird jetzt passieren. Also ich habe gerade die E-Mail bekommen. Starcatcher wird jetzt in die Ukraine, NOS-4 Planetarium, dort wird es gezeigt mit ukrainischem Untertitel, respektive ich muss das Skript jetzt die Tage rüber senden, dass sie es in ukrainisch übersetzen. Und im Gegenzug kommt eben die ukrainische Audiospur dann zurück nach Hamburg, sodass hier natürlich auch ukrainisch sprechende Menschen diese Show auch genießen können in ihrer Muttersprache.
Rein technisch ist es dann so tatsächlich, also das ist einfach, das sind irgendwelche Audiospuren, Videospuren, die sie rüberspielen sozusagen.
Genau. Im Grunde, das war für mich auch wirklich Neuland, was übrigens auch so ein Thema war. Ja, die hat ja keine Ahnung von Technik, wie will sie das alles bewerkstelligen? Da musste ich mich reinfuchsen. Das sind gewisse Formate, das nennt sich dann 5.1, 7.1. Das sind Audioformate, die natürlich gar nicht Stereo sind, sondern eben für so einen Fuldum-Raum taugen müssen. Genauso die Bildwelten sind ganz andere als im Kino oder im Fernsehen. Das wird dann mit After Effects erstellt und es ist recht komplex. Aber
und das ist das Teure wahrscheinlich auch.
Das ist das Teure,
wo die, genau.
Weil es im Grunde, es gibt auch wenige Menschen, die eben das beherrschen, ne? Gerade Bildwelten zu animieren. Das ist wirklich so ein Exotenwissen. Und da hatte ich wirklich das Glück, ganz tolle Partner finden zu können, Künstler, die das einfach können. Ja, also einen großartigen Zeichner, Jan Sigel aus Berlin, der die ganzen Bildwelten erschaffen hat, Jan Goinka, der eben alles animiert hat. Ja, dann habe ich natürlich tolle Künstlerinnen und Künstler, Sängerinnen und Sänger mit Annette Louisanne oder Stefanie Heinzmann hat mitgewirkt, Tietje Mierendorf, mit dem ich sehr viel und gerne zusammenarbeite, Bernd Begemann, also doch.
Das sind ja große Namen und das klingt aber dann, dass es ganz schön teuer ist. Also das einmal zu, also ich kann mir vorstellen, wenn man es dann hat, ist es ja das Coole, man hat es und mit jeder, also rein wirtschaftlich gesehen und mit jeder Aufführung kommt dann Geld rein, ohne dass man zusätzliche Kosten hat. Aber erstmal wollen die ja alle ihr Geld
haben. Absolut und zu Recht, ne? Also gerade Künstler sollen bitte gut bezahlt werden. Und da bin ich die Erste, die da nicht spart, weil ich finde, also Kunst ist auf jeden Fall das beste Investment meines Erachtens. In Kunst und Kultur zu investieren, ist, finde ich, unabdingbar, gerade in diesen Zeiten. So, insofern, ja, natürlich werden dann Verträge gemacht. Ich habe einen tollen Medienanwalt, der mich da unterstützt, dass alle Seiten auch safe sind. Na klar, ne? Das ist ganz wichtig. Und dann haben, individuell werden dann eben die Gagen und die Honorare ausgehandelt. Und dann trifft man sich da, wo man sich trifft. Und dann wird eben die Arbeit getan, eingesungen, eingesprochen, gezeichnet. Ja, und dann schaue ich, dann muss ich vertrauen, dass es gut läuft.
Und haben Sie, ich habe es vorhin gesagt, das ist ja ein großer Markt der Kindermärchen, insbesondere im Winter, also zu Weihnachtszeit, aber auch sonst. Wir erleben das bei der Schmidt-Tivoli-Gruppe, die, glaube ich, fast 30% ihres Umsatzes inzwischen Zeit mit Kindervorstellungen macht, auf dem Kiez, auf der Reeperbahn, was man sich ja vorher nicht vorstellen könnte. Die Vorstellung, das außerhalb von Full-Dome-Arenen zu machen, von Full-Dome-Plätzen zu machen, sondern auf einer Bühne zu machen, gibt's nicht oder gibt's doch?
Doch, das könnte ich mir vorstellen. Ne? Das wäre so ein bisschen the next step. Ich find's toll. Also ich finde die Full-Dome-Szene super spannend und da möchte ich auch bleiben. Ne? Das ist einfach das, was ich kann mittlerweile, mir Know-how auch angeeignet habe. Aber ich fände es auch natürlich super attraktiv und charmant, Sterntaler im Schmitz-Tivoli oder im St. Pauli-Theater irgendeinen in den nächsten, zur nächsten, übernächsten, überübernächsten Weihnachtszeit aufzuführen. Na klar. Und das dann eben gemeinsam mit dem Haus zu machen. Also Conny Littmann war auch auf der Premiere von Sterntaler und war sehr angetan. Also muss ich mal vielleicht die Zeit haben, da ins Gespräch zu gehen. Die Zeit hatte ich noch nicht. Genau.
Zeit ist bei Ihnen, so, glaube ich, so ein Thema. Sie machen das alles, Sie haben gesagt, Sie treten nebenbei ja auch noch auf und Sie haben 4 Kinder und Sie sagen, die Kinder sollen nicht unter meiner beruflichen Tätigkeit leiden. Also Sie sind dann auch eine Vollzeitmutter und Vollzeitunternehmerin.
Ja, das heißt, also würde ich das sagen. Also es ist tatsächlich
wie klappt
so,
das?
Ja, es zerreißt mich, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt also ich kann halt Hula Hoop mal zwischendurch machen. Ich gehe nicht mehr schwimmen wie früher oder gehe in den Fitnessclub, habe ich mich abgemeldet. Ich kann auch nicht schön essen gehen. Es muss halt so, ne? Also so. Es ist eher so, dass ich so ein bisschen durchs Leben renne, aber ehrlicherweise liebe ich Stress, ja. Ich nenne es Eustress, es heißt ja Eustress. Ich brauche das irgendwie, um agieren zu können. Ich brauche immer so ein Grundrauschen und immer so ein Grundzappeln. Und insofern sind diese Kinder meine größte Inspirationsquelle und auch meine größte Kraftquelle. Und hin und wieder bin ich auch einfach maßlos erschöpft.
Lesen Sie denn selber noch vor abends?
Ja, ich lese vor, nicht jeden Abend. Kommt drauf an, welches Kind mich gerade braucht. So, die sind alle noch, dass sie nicht alle eine Einschlafbegleitung brauchen, aber die Jüngste ist 5, die braucht schon noch. Der lese ich vor. Die etwas größere Schwester, die ist 8, kommt dann gern dazu. Die beiden Jungs hören lieber Hörbuch, ist okay. Also sie hören Figarinos Fahrradladen, kann ich sehr empfehlen, vom WDR, glaube ich.
Aber es
also,
ist interessant, dass sie so ein bisschen auch so wie viele Frauen und meine Frau auch immer so Hörbuch. Ja, wo ich denke, blöd. Was ist denn Hörbuch eigentlich anderes als Vorlesen?
Das stimmt. Es ist halt, ja, ich glaube, es ist mehr die Sehnsucht, meine Sehnsucht, dass sich alle 4 Kinder um Mama versammeln und es genießen, wenn sie vorliest. Das ist mehr so diese eigene, dass man sich, ja, dass man das, das habe ich ja auch wirklich noch lange geschafft. Ne, so bloß der Große, der jetzt 12 ist. Letzte Ostern habe ich es noch hinbekommen. Da habe ich wirklich alle mal an einen Tisch und jetzt lese ich vor. Aber vielleicht ist die Zeit auch dann vorbei.
Nein, das Problem ist dann doch, also ich kenne das auch, mein Großer ist 13, so, der hört immer noch zu. Aber das Frage ist natürlich, wie findet man ein Buch, was sowohl die 5-Jährige als auch den 12-Jährigen interessiert?
Und das ist das Problem. Genau, ne? Die Herausforderung. Genau.
Und lesen Sie dann tatsächlich so, also ich kann mir vorstellen, dann Sie lesen dann so, wie Sie es gelernt haben, also mit großer Betonung und so. Sie haben ja auch
ich kann
so
das auch nicht anders. Ne? Also ich finde es auch furchtbar, wenn man es soll gar nicht eine Hybris sein oder eine Arroganz, aber wenn man so, also wenn man mit Betonung liest, das ist doch das Schöne, also wirklich die Charaktere, den Stimmen zu geben und die Charaktere zum Leben zu erwecken. Ich liebe das, also ich liebe vorzulesen, ja.
Und man fragt sich manchmal, ist das eigentlich so? Ja, doch, ist wahrscheinlich so, dass viele Eltern nicht mehr vorlesen und man fragt sich, warum eigentlich nicht? Warum? Weil es ist ja auch, man liest ja dann nochmal die Bücher, die man vielleicht früher auch gelesen hat. Man muss ja nicht immer nur so klassische Kinderbücher, man kann ja auch schöne Sachen von Astrid Lindgren lesen oder Die Schatzinsel oder was auch immer. Was ist Ihre Erfahrung, wenn Sie mit Eltern sprechen, die nicht mehr vorlesen? Warum wird nicht vorlesen? Einfach keine Zeit. Keine Zeit.
Aber ehrlicherweise sich keine Zeit nehmen wollen. Also es ist also ich bin auch müde manchmal.
Sie haben auch keine Zeit,
ein.
Genau.
Ich schlaf ein. Jetzt habe ich Lotta lernt Radfahren. Oder, ne? Viel Astrid Lindgren möchte die Kleine gerade hören. Dann schlafe ich ein. Mama, ne? So, und es ist okay. So, dann schlafen wir zusammen ein, während ich vorlese, aber dann ist es okay, es muss doch, ich glaube, es ist, man will sich keine Zeit mehr nehmen. Und das finde ich eigentlich wirklich, das ist ein Jammer, muss ich ehrlich sagen. Weil das soll überhaupt kein Bashing sein, ne? Auch das ist mir ganz wichtig, ne? Es gibt bestimmt Mütter oder Väter, die so viel arbeiten, dass sie wirklich keine Zeit haben. Aber dann wäre es schön, wenn es die Ressourcen gibt, die Großmutter vorlesen zu lassen. Oder es gibt sicherlich auch Familien, die es sich leisten können, ein Kindermädchen zu beschäftigen, ja. So, also ich finde es einfach wichtig, diese Tradition des Lesens, des Vorlesens, des Singens weiterzutragen und weiterzugeben. So, ich finde es, ich glaube, dass das den Seelenklang der Kinder einfach abbildet, ne? Und das, ja, und das ist auch so ein bisschen, ich sehe mich so ein bisschen als Dienstleisterin für Kinderseelen, ja. Und es gibt doch nichts Schöneres als poetische Texte oder ein gemeinsames Singen. Und es geht früh genug verloren, eben aufgrund der Digitalisierung, der so viel.
Es gab doch nicht einen schönen Satz, den ich gehört habe von einem Therapeuten, ich weiß gar nicht wo, der einen Ratschlag gab für Partner, die so Partnerprobleme haben. Und den kann man auch auf Kinder übertragen, sagte, versuchen Sie mal, Ihren Partner genauso oft zu berühren an einem Tag wie Ihr Handy.
Genau.
Aber alle, die im Raum saßen, sagten, das ist unmöglich. Aber das ist ja das Verrückte, dass man tatsächlich mit dem Handy viel mehr zu tun hat als mit jeder Person, die sonst im Raum ist.
Und das ist auch, was ich versuche, mir zu untersagen. Wenn die Kinder zu Hause sind, lege ich das Handy halt weg, ja. Ich gucke hin und wieder, also jede 2 Stunden gucke ich, ist das, aber dann lege ich es auch weg. Also sie sollen dieses Handy nicht konnotiert mit mir wissen, ja. Na, dass sie es nicht mit mir assoziieren, das versuche ich. Also das heißt aber für mich, dass ich tatsächlich von 8:30 bis 14:30, bis ich das Kind abhole, ganz, ganz viel schaffen muss. So. Und oft die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das sind Künstler, die sind dann nachmittags aktiv. Also so, ist okay, ne? Dann kann ich am nächsten Morgen antworten, wenn es nicht ganz dringend ist. Aber das ist schon so, dass ich versuche, dieses digitale Endgerät, zumindest wenn die Kinder da sind, zu verbannen für den Moment, ne? Und das heißt ja nicht, das zu verteufeln, aber es ist schwierig. Es ist wirklich eine Challenge und eine Herausforderung, finde ich, dieses digitale Zeitalter.
Absolut. Ja. Deshalb ist ja auch so interessant, dass sie das sozusagen dann beruflich miteinander verbinden. Ja. Also das hat ja dann einen hohen Aufforderungscharakter. Was werden die nächsten Märchen sein? Sie haben gesagt, es müssen Märchen sein. Müssen es immer Märchen von den Brüdern Grimm sein?
Nein, aber ich finde, die haben ganz besonders viel Tiefe und, wie ich schon sagte, einen tollen Sound. Na, es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Oder auch diese magischen Sprüche, Spieglein, Spieglein an der Wand oder Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Das können nur die Grimms, das ist so. Also das ist einfach so, das ist ja auch tatsächlich, ist ja auch unser Kultur. Immanent einfach, ne? Und das finde ich eben auch, was ich attraktiv finde an Märchen, das eben ist Kulturen vereint. Ja, alle Märchen, nahezu alle Kulturen haben sich seit tausenden von Jahren, ob es nun arabische Märchen sind, französische, italienische, die es alle schon vor den deutschen Märchen gab, erzählen sich Märchen. Und all das, was uns Kulturen oder Gesellschaften, Religionen vermeintlich trennt oder auch trennt, das vereinen die Märchen. Überall sind alles Archetypen, die wir da finden. Sehnsüchte, Wünsche, Hoffnung und vor allem, und das finde ich im Hinblick darauf, dass jetzt ich die Chance habe, in der Ukraine Starcatcher zu zeigen. Egal, und das ist ganz schwer hier als Deutsche das so zu sagen, weil ich es überhaupt nicht erahnen kann, aber ganz gleich, durch was für Krisen ich gehe, was für Ängste ich täglich ausstehen muss. In Volksmärchen, nicht in Kunstmärchen, aber in Volksmärchen wartet am Ende des Tages doch auf uns alle unser persönliches Märchenschloss und es geht gut aus. Und das finde ich gerade im Hinblick auf die globale Lage ein Trost, ja, oder ein Hoffnungsschimmer oder zumindest eine Vision ist schwierig, aber ja, eine Perspektive zu sagen, ganz gleich, wie turbulent hier alles ist und wie schrecklich und was für Ängste ich ausstehe. Es geht vielleicht gut aus.
Das stimmt, das fehlt manchmal. Und ich finde auch interessant, Ihren Gedanken zu sagen, okay, wir suchen ja immer noch etwas, was die Menschen verbindet. Mhm. Und Religion ist es oft nicht mehr, weil das sehr, sehr unterschiedlich ist. Die Lebensverhältnisse sind es auch nicht. Vielleicht sind es die Märchen. Was sagen Sie Menschen, die sagen, diese Märchen, die können wir heute so ja nicht mehr erzählen. Die sind, was ich, frauenfeindlich, sexistisch, rassistisch, Die Diskussion gibt es ja tatsächlich.
Absolut, die gibt es ja schon ganz lange und immer wieder. Und es ist ja auch ist ja einfach Realität, dass zum Beispiel Nationalsozialisten Märchen missbraucht haben, zum Teil umgedeutet und umgeschrieben haben. Rumpelstilzchen ist ein Beispiel. Das wurde ein antisemitisches Märchen tatsächlich. Rumpelstilzchen wurde als Jude dort eben ausgemacht von den Nationalsozialisten, was ein absolutes Vergehen ist, ja. Das ist eben, Märchen sind deutungsoffen, ja. Und das lädt natürlich auch ein, bestimmte Ideologien, diese Märchen zu missbrauchen für ihre Propaganda, ja. Aber in dieser Deutungsoffenheit ist auch eine große Chance andererseits, dass ganz gleich, aus welcher Perspektive du dich Märchen nährst, aus soziologischer, religionswissenschaftlicher, musikwissenschaftlicher oder auch eben psychologischer, du wirst immer das lesen, was du lesen möchtest und finden, was du finden möchtest. Und das, finde ich, ist ein großer Schatz, ja, und auch ein Geheimnis, was Märchen ausmacht. Und sie haben keine Moral, im Gegensatz zu Fabeln, ne? Sie haben keine Moral und das finde ich auch attraktiv so, ne? Und diese Deutungsoffenheit und genau, natürlich, es gab in den 1960er, 70er Jahren die Kunde, Märchen sein, reaktionär, Märchen sein, genau, grausam. Also da kann ich nur sagen, die Realität ist viel grausamer, als Märchen es jemals sein können. Und vor allem das, was heranwachsende Jugendliche, aber auch Kinder auf TikTok, Instagram täglich potenziell konsumieren können, ist viel grausamer als das, was Märchen jemals sein können. Also insofern hinkt für mich der Vergleich. Also wenn wir heute sagen, Märchen sind grausam, dann schaut, dass ihr eher die Kinder schützt vor anderen Einflüssen. Also und Märchen, es kommt ja auch mal drauf an, in welchem Kontext und in welchem Setting du sie erlebst, ne? Ob es in einem Schutzraum, Planetarium ist oder eben unter der Bettdecke mit Oma irgendwie gekuschelt. Und du kannst über Märchen sprechen, ja? Und im Übrigen ist es auch so, dass Kinder überhaupt auch gerade diese sexuellen Konnotationen, das haben die gar nicht.
Haben die nicht, genau.
Ne? Das sind irgendwelche Projektionen, die wir Erwachsenen wieder auf die Kinder projizieren. Ne? Also insofern finde ich alles nicht so dramatisch. Und ich finde Märchen sind absolut, ich finde sie großartig. So.
Was wird das nächste Märchen sein, was Sie auf die Bühne bringen? Haben Sie schon überlegt? Nee, noch nicht.
Nein.
Weil die anderen so gut laufen gerade, ja, oder weil keine Zeit ist und weil.
Nein, also natürlich, ich finde spannend für den immersiven Raum ist natürlich Peterchens Mondfahrt.
Ja, genau.
Ja, das ist mir so komplex. Ich muss das Märchen fühlen und ich fühl's noch nicht. Okay. Ich muss mich dann noch so ein bisschen mehr einlesen. Also das ist was ich sozusagen in der Pipeline habe. Aber ehrlicherweise möchte ich erstmal Sterntaler in die Welt hinausbringen. Mhm. Das ist es. Also es ist ja auch in den USA gerade gespielt worden, in Macon bei Atlanta auf einem großen Filmfestival war ich für einen Award nominiert im Übrigen.
Wow. Genau. Schön.
Nächstes Jahr wieder in Arizona. Also es geht weiter, es soll in die Welt hinaus. Ja, es gibt es Schöneres als das Märchen dieses Sterntalerkindes, was Liebe und Barmherzigkeit in die Welt bringt. So, das, was wir brauchen, das werden wir die nächsten Jahre brauchen. Insofern ist Starcatcher Sterntaler noch nicht auserzählt.
Ja, das ist Wahnsinn. Sie sind aber da so letztlich eine Alleinkämpferin?
Ja. Würde ich sagen. Ich habe natürlich Menschen, die mich unterstützen, völlig klar. Und auch die auch technisch mich beraten und die auch in der Vermarktung durchaus mich beraten. Distribution, wie es so schön heißt. Da habe ich jemanden, der im internationalen Bereich, weil ich kann nicht nach Arizona reisen und fliegen mit 4 Kindern, meine ich. So. Das machen andere für mich, aber schon, dass ich ich muss halt mich tummeln und muss Akquise betreiben und immer wieder sagen, hier bin ich, hallo, bitte nehmt mich wahr. Also so.
Was sagen denn jetzt die Männer, mit denen Sie vorher gesprochen haben, die sagt, du brauchst einen Businessplan, du musst das durchgehen.
Richtig, also, mach mal erst eine Marktanalyse.
Was sagen die heute?
Die sagen,
how often do you check in with your people? With Minted, turning your iPhone family photo into a Christmas or holiday card has never looked better. Use code podcast for 20% off your order.
Also, die finden es super. Die sagen, Julia, haben wir doch immer schon gewusst.
Ja, das ist natürlich das, wenn man irgendwie so, wenn man Erfolg hat, dann wussten es hinterher alle. Die Kinder, nehmen Sie die jedes Mal mit oder nehmen Sie die öfter mal mit? Oder wie ist das in die Vorstellung? Jedes Mal natürlich nicht. Aber
bei der Premiere sind sie immer dabei. Und genau, die Mädchen kommen gerne immer nochmal in die Sternfee und der Mondritter. Im Übrigen, jetzt wird es auch englischsprachig das erste Mal aufgeführt. Jetzt
das ist auch
cool, Weihnachtszeit für bilinguale Kitas, aber auch für Native Speaker. Also alle sind herzlich willkommen, die Sternfee und der Mondritter auf Englisch erleben möchten. Mit zwei Muttersprachlern, die dort das auf der Bühne dann präsentieren. Da freue ich mich auch sehr, weil ich eben auch mit dieser Show internationaler werden möchte gerne.
Sie erfinden sich immer wieder neu. Vielleicht so letzte Frage. Kommt da noch, gibt es noch andere Dinge, wo Sie sagen, das ist eine Sehnsucht für mich, da könnte ich mir noch was vorstellen? Oder,
ja, okay. Also ich wollte ja lange ein fünftes Kind, das ist vorbei. Also mein Mann sagt no, never ever so, obwohl er super happy ist, aber das reicht auch. Bin jetzt auch zu alt, also jetzt wird es auch schwierig
irgendwann. Darf ich fragen, welche Jahre Sie sind?
79.
79, ja, genau. Das ist ja noch nicht alt.
Nein, aber so langsam ist dann auch gut. Ne? Okay. Jetzt ist auch schön, also jetzt ist gut. Was möchte ich noch? Ich möchte immer ganz viel. Also ich habe jetzt nicht das Ziel oder den Traum. Im Grunde möchte ich tatsächlich, das ist der größte Impuls, mit meinen Märchen oder meinen Märchenadaptionen Licht und Liebe in die Welt bringen. Das klingt esoterisch und klingt vielleicht albern, aber es ist so. Ich möchte einfach die Welt mit meinen kleinen Möglichkeiten mehr Menschlichkeit, ja, wieder zurück irgendwie zu einem Miteinander und das Trennende vereinen. Ja, und das können Märchen.
Und Sie haben gesagt, Kirchen sind ja Kuppelgebäude. Mhm. Wie ist der Kontakt zu Kirchen? Sind die auch bereit, sowas aufzunehmen?
Absolut. Wer also ganz toll ist da Frank Engelbrecht, ehemals Katharin, zu dem ich einen sehr guten Draht habe, der ja auch Wissenschaft und Theologie miteinander vereint. Der ist ja da ganz umtriebig. Mit dem haben wir Pläne. Also da wird was passieren.
Weil auch die Kirche, gibt's ja auch manche, die Märchen kritisch sehen. Ne? Also absolut,
ja, aber darüber geht's ja darum. Man kann ja miteinander diskutieren und im Diskurs sein und sich dann überzeugen. Und Märchen, gerade das Märchen von Sterntaler, wenn es eins gibt, was religiös konnotiert ist, ist es das Sterntaler-Märchen, ja? Weil da Nächstenliebe und Barmherzigkeit die Themen sind, das sind ja urchristliche Themen. So. Also insofern, wenn, dann ist dieses Märchen im Kirchenraum gut aufgehoben.
Wir sind gespannt, was da noch kommt. Es hat großen Spaß gemacht, sich mit Ihnen zu. Ist das jetzt so, jetzt haben Sie jetzt noch, müssen Sie gleich weiter rasen heute?
Ich muss um 14 Uhr die Kleine aus der Kita abholen. Genau. Und dann hat der eine Fußball und die anderen beiden haben Kinderkantorei Volksdorf, Chor und der andere.
Die sind Klavier. Alle, also okay, alle schon musikalisch unterwegs?
Müssen Sie. Also.
Also, oh, ist das gemein. Haben die denn Lust dazu?
Zwei ganz doll, die finden es super. Der Große sagt, oh, wann kann ich mal aufhören mit Klavier? Er spielt seit 6 Jahre, ist Klavier, aber dafür darf er auch andere Sachen. Also er darf dann so, es ist ja nun mal
aber
so.
Aber es ist schon so, das machst du jetzt. Ich weiß, als ich hatte Gitarrenunterricht, da haben meine Eltern auch lange gesagt, du machst es. Ich habe gar keine Lust.
Irgendwann
und irgendwann war dann
Schluss. Es wird irgendwann zur Disposition stehen, aber der Zeitpunkt ist noch nicht da. Also es ist okay, ja. Es ist und mitunter sagt er auch, wow, neulich hat er aus Harry Potter gespielt, irgendwie Hedwigs Theme und war ganz beglückt. So. Ist ja nun, ne? Und es ist im Übrigen auch, wenn du am Ball bleibst, das weiß ich ja selber, und dir was erarbeitest und es dann klappt, wie schön ist das denn? Und das machen Kinder und Jugendliche aber bestimmt nicht mehr so wie vor vielen Jahren.
Und richtig cool ist es dann ja, wenn man dann 16, 17 ist und irgendwie unterwegs ist und dann hat einer eine Gitarre und man kann Gitarre am Lagerfeuer spielen oder ein Klavier steht da und dann fliegen einem die Herzen von allen zu.
Das sage ich Ihnen halt
immer auch. Aber das weiß man halt mit 12 noch nicht.
Das will er auch noch gar nicht wissen. Das sage ich irgendwann und wenn du später und über. Ja. Und der andere Sohn spielt Gitarre und die Mädchen, das eine spielt Klavier, die Lütte, die ist 5, die hat noch ein Jahr Zeit und die singen in Chören, die Mädels.
Und ihr Mann musste der auch Musik lernen?
Früher
oder?
Hat er Trompete gespielt, aber da waren die Eltern nicht so nachhaltig. Und das findet er schade heute.
Ja, okay. Ja,
ne? Sagt er, Mensch, wäre ich mal am Ball geblieben. Und das höre ich so ganz oft. Hätte ich mal und hätten meine Eltern mal und hätten. Das ist natürlich immer wieder ein Aushandeln. Es ist auch anstrengend, immer wieder die Kinder zu motivieren. Aber am Ende, glaube ich, zahlt es sich aus. Und ich quäle meinen Sohn nicht. Also alles noch im grünen Bereich.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.